Herzlich willkommen bei Garderobengespräche, diesmal mit Heimvorteil. Ich sitze nämlich in Bielefeld in der wunderschönen Komödie am Klosterplatz. Hashtag Eigenwerbung. Wir sitzen gerade im Saal und ich schaue hier auf die Bühne mit einem ganz hübschen jungen Mann.
Das ist aber nett.
Ja, ja, so bin ich. Und zwar ist der tolle Andreas Bongard bei mir und hat sich einfach über den Klosterplatz geschlichen, vom Stadttheater quasi.
Gerannt.
Ah ja, stimmt, du warst zu spät, ne?
Ich bin gerannt.
Ja, also ich glaube, der Andreas ist eigentlich immer sehr, sehr pünktlich, aber heute,
nee. Eigentlich schon, naja, heute, naja. Also fängt er gut an.
3 Minuten.
Fängt 3 Minuten zu spät.
Andreas, willkommen. Schön, dass du Zeit gefunden hast.
Ich freue mich total. Hi.
Ne?
Ja.
Wie geht's dir? Was machst du hier in Bielefeld?
Gut, es geht mir erstmal gut, danke. Ich spiele hier gerade Anastasia am Stadttheater.
Ich weiß.
Ja.
Ich habe dich schon gesehen.
Ja.
Kleiner Disney-Prinz. Ja.
Kleiner Disney-Prinz.
Magst du so ein bisschen, ich finde es immer super, wenn die Leute sich selber so introducen. Mhm. Wer bist du, was machst du für alle Leute, die jetzt überhaupt nicht vom Fach sind?
Ja, gute Frage. Ich bin Sänger, Schauspieler, Musical-Darsteller. Ich bin auch manchmal Synchronsprecher, ich bin auch manchmal Synchronsänger. Manchmal bin ich auch Gesangslehrer. Und ich bin auch manchmal, war jetzt vor kurzem auch ausführender Regisseur, zum Beispiel für eine Produktion. Ich mache irgendwie sehr viele Sachen, die mich interessieren und die natürlich alle zusammenhängen und gehe da immer so ein bisschen nach meinem Gefühl.
Okay, du bist also ein Macher und überall unterwegs, weil ich kenne dich jetzt, wie ich dich unterbreche, ne? Du musst einfach rein.
Songwriter bin ich auch, das habe ich ganz vergessen. Ja, ja.
Und kleine Mode-Ikone. Ich habe dich schon erkannt von Weitem, vom Klosterplatz da hinten. Von der anderen Seite habe ich dich schon erkannt.
Ach krass.
Und wir kennen uns ja nicht. Also wir haben uns ja, ich habe dich ja noch nie physisch auf der Bühne.
Ja.
Ne? Aber da hast du ja nicht die Sachen an, die du normalerweise trägst.
Nee.
Aber da war ich kurz so, ich glaube, das ist er, zu unserem Techniker eben. Das ist ja, ich gehe mal runter.
Du lagst richtig.
Ne? Ja. Songwriter hast du eben gerade noch gesagt.
Ja.
Wie lange bist du im Business? Wie kam es dazu? Was war so deine erste Inspiration mit Theater und dass du sagst, boah, das will ich machen?
Das war eigentlich schon im Kindesalter so bei mir. Ich habe das große Glück gehabt bei mir in meiner Heimatstadt sozusagen, Limburg ist nicht ganz meine Heimatstadt, weil ich aus einem wirklich kleinen Dorf so da aus der Nähe komme, zwischen Hessen und Rheinland-Pfalz. Und ich hatte das Glück als Jugendlicher da so eine, ich sag auch wirklich gerne semi-professionelle Musical-Theatergruppe oder das ist eine Amateur-Theatergruppe, die halt Musicals aufgeführt haben auf sehr wirklich tollem Niveau. Kann man so ein bisschen vergleichen mit so, was man so in Highschools in Amerika und so sieht. Also das, was es bei uns an den Schulen ja einfach nie gibt, hatte ich da halt in dieser Theatergruppe. Und da haben wir als ich Kind war, Oliver Twist aufgeführt als Musical.
Warst du Oliver Twist?
Ich war natürlich Oliver Twist.
Ja.
Aber ich bin aufgestiegen. Das Mädchen, was Oliver gespielt hat, ist irgendwann krank geworden oder ausgefallen. Ich weiß es nicht mehr. Und ich war dann immer schon so ganz wild im Chor und konnte diese ganzen Songs singen. Aber irgendwie hat mich da natürlich keiner gekannt oder irgendwie gewusst, dass ich das kann. Und dann wurde ich dann gefragt, hast du Lust, das mal vorzusingen? Und dann habe ich das vorgesungen, habe das bekommen. Und dann habe ich dann wirklich so mit 9 dann schon so meine erste Hauptrolle gespielt.
Cool.
Und mein Traum war es immer, dann so ein Mikrofon kleben zu haben und irgendwie das zu machen. Und damit fing das eigentlich wirklich an. Und ich glaube, wenn ich so zurückdenke, ist der Wunsch, auf die Bühne oder zu singen und zu spielen, mich irgendwie so auszudrücken, der ist dann einfach auch nie abgeflacht. Und ja, here I am.
Okay, Mikrofon kleben. Welchen Kleber benutzt du am liebsten? Welchen kannst du empfehlen?
Den durchsichtigen.
Den durchsichtigen.
Ja.
Redest du jetzt von dem normalen, den man in der Apotheke kriegt, dieses Leukofix? Oder meinst du hier von Sennheiser das richtig krasse?
Ich glaube, das Sennheiser richtig krasse ist bei mir am besten, weil das am schweißresistentesten ist.
Und bist du ein Schweißer?
Ja,
ein Schweißer? Ein Schwitzer?
Ich bin ein Schwitzer, ja. Und ich liebe das, das liebe ich. Aber die meisten Theater haben das gar nicht, weil das so teuer ist.
Ich weiß. Ich kaufe das hier auch immer und dann verstecke ich das und dann müssen die Darsteller mich immer fragen.
Ah, okay.
Das ist so richtig. Ja, ja, Privattheater, ne?
Aber es ist lustig, weil es gibt das auch mit Mastix, diese Diskussion, weil es gibt auch, also Mastix, für alle, die es nicht wissen, das ist ein Kleber für Perücken. Und in Magdeburg habe ich gerade eine Operette gespielt und da habe ich den teuren Mastix bekommen, weil der andere bei mir nicht gehalten hat zum Beispiel. Und der teure war auch super geil abzukriegen. Also,
du bist ein VIP?
Ja, ich bin ein VIP. Ich kriege die VIP-Produkte.
Okay, wie ging es dann weiter? So mit 12, wo du gemerkt hast, so, wuh, ich will auf die Bühne und ich will das machen und zwar beruflich. Und wie haben deine Eltern reagiert? Ich kenne ganz viele, die dann sagen so, lern erstmal was Richtiges.
Ich habe irgendwie so das Gefühl, niemand erzieht seine Kinder dafür, wirklich irgendwie Schauspieler zu werden. Ich glaube, das ist einfach normal. Das muss man, glaube ich, irgendwie auch verstehen, dass und auch akzeptieren, dass wenige, das heißt, man hat Eltern, so wie du wahrscheinlich, ne, die irgendwie so ein bisschen in dieser Theaterwelt groß schon sind und man wird darin groß. Das finde ich ganz toll. Also ich komme eigentlich aus einer totalen, ja, ich sage Business-Familie. Mein Vater, der hatte ein mittelständiges Unternehmen für Straßenbau und gehabt sozusagen und ich kam natürlich ganz aus dieser Welt und man hat natürlich immer irgendwie so gedacht, dass ich irgendwann diese Firma übernehme, weil man das halt eben so macht, ne? Und ich habe mich da aber immer so ein bisschen abgehoben. Ich war immer irgendwie der einzige Junge im Dorf, der irgendwie nicht zum Fußballclub gegangen ist. Ich wollte immer Gesangsunterricht, Klavierunterricht, bin zum Tanzen gegangen, wollte Theater spielen, habe mich verkleidet auf Familienfesten und die Gäste unterhalten und so. Das war irgendwie einfach immer so in mir drin, muss ich sagen. Und das ging auch nicht weg. Dann habe ich ganz lange damit auch gestruggelt, muss ich ehrlich sagen, weil ich natürlich so ein bisschen groß geworden bin mit dieser Denke, du wirst irgendwann diese Firma übernehmen und das war für mich schon ein Thema. Ich glaube auch, dass es auch für meine Familie anfangs ein Thema auf jeden Fall war. Ich habe die Sachen nie verboten bekommen, das kann ich jetzt auch nicht sagen, aber es ist schon so ein bisschen, natürlich, der Sohn will jetzt natürlich Künstler werden und das ist natürlich dann auch ein anderer, wie sagt man, Lebensstandard,
ja,
und
klar,
eine ganz andere Welt und so. Und kann man davon überhaupt leben? Das sind ja alles so Fragen, die Leute, die damit nichts zu tun haben, sich stellen. Und dann habe ich irgendwann angefangen, so Workshops zu machen bei ProfessorInnen von Universitäten und so. Und dann war eigentlich relativ schnell klar, dass die alle gesagt haben, ist ja gar keine Frage, na klar, du musst bitte kommen.
Schön.
So, und das fand ich auch
das
dann wirklich
toll.
Und dann habe ich eine Aufnahmeprüfung gemacht in Essen an der Volkwang und bin auch sofort vor meinem Abi noch genommen worden. Das war also total krass eigentlich,
wow,
weil ich wollte unbedingt nach Essen, wegen meiner Gesangsprofessorin tatsächlich. Ich wollte an diese Schule.
Ist die nicht staatlich?
Auch? Genau, es ist eine staatliche Hochschule. Also da werden eh nur 6 Leute pro Jahr genommen. Und bin da hingegangen, eigentlich aus so, habe mich auch für diesen Musical-Studiengang entschieden, auch schon, weil ich irgendwie mich für alles interessiert habe und auch irgendwie nicht, auch eigentlich noch gar nicht so genau wusste, was ich machen will. Ich wollte irgendwie Schauspiel machen, aber nicht nur Schauspiel. Ich wollte irgendwie klassisch singen, aber nicht nur klassisch. Ich wollte irgendwie Poppies singen, aber auch nicht nur Jazz machen. Und ich wollte aber trotzdem auch irgendwie tanzen lernen, was habe ich ja auch gemacht. Und bin auch aus diesem Vernunftsdenken von meiner Herkunft aus, glaube ich, auch so ein bisschen da reingegangen, weil ich gedacht habe, hey, wenn du das studierst, dann hast du so eine Grundausbildung und dann hast du damit die meisten Möglichkeiten. So habe ich das wirklich gemacht. Also es war gar nicht so, dass ich da reingegangen bin und dachte so, mein Lebenstraum ist es, nur Musical zu machen. Und ich habe heute manchmal noch so diese Momente, wenn ich dann so viele Sachen mache, und denkt dann so, oh Mann, Andreas, kannst du dich nicht mal irgendwie entscheiden für eine Sache? Vielleicht hättest du da ein bisschen weniger Stress im Leben und nicht das Gefühl, du machst 5 Berufe. Weil das suche ich mir ja auch aus. Das müsste ich ja nicht machen. Das mache ich ja wirklich, weil ich das will. Und dann denke ich manchmal so zurück und denke so, ja, aber eigentlich war es ja schon immer so.
Weißt du, was welche deine Lebenszahl ist?
Nee, was ist meine Lebenszahl?
Ich rechne das mit dir mal später aus.
Ich kenne nur Human Design.
Nee, du rechnest quasi, das ist die Quersumme deines Geburtsdatums.
Ah, spannend.
Und das ist dann eine Zahl, also eine bestimmte. Und es gibt immer, ich sage immer die geraden Zahlen. Ich bin zum Beispiel eine 4. Und ich bin auch so, das Anfang, so, das sind so gefühlt immer so die ganz viele Führungspersonen auch. Also,
ja, ich weiß schon.
Ganz blöd, aber ne, ja, die halt wirklich so, okay, wir machen das jetzt. Meistens in den Gruppen auch die dann Verantwortung übernehmen und versuchen da halt was richtig Gutes hinzustellen. Das heißt nicht, dass die anderen Zahlen das nicht machen, aber Lebenszahlen, sehr interessant, Leute.
Oh mein Gott, ich will meine Lebenszahl wissen.
Ne?
Das machen wir gleich.
Vielleicht bist du auch eine 8, weil du bist ja noch...
Das ist meine Lieblingszahl.
Siehst du? Weil das ist das Doppelte von 4. Das heißt, es ist ja dann doppelt so viel Stress und doppelt so viel wahrscheinlich vor. Kriege ich bei dir immer so halb mit, als wir jetzt kommuniziert haben wegen dem Termin. Du bist ja so viel busy und on Tour. Ist ja richtig schön, dass du jetzt heute Zeit hast.
Ja, ich freue mich auch sehr, dass das
geklappt
hat.
Nur mal
wolltest
nebenbei.
Auch
Okay, während der Schulzeit, ihr wart nur 6. Gibt es irgendwelche Leute und Mitschüler, mit denen du immer noch Kontakt hast, mit denen du weiterhin ganz viel spielst, so wo du jetzt gerade bist?
Lustigerweise gar nicht so aus meinem eigenen Jahrgang, aber die Studierenden so von der Uni, die trifft man natürlich immer irgendwie wieder. Und das Studium ist natürlich so intensiv und so, dadurch, dass wir dann in der ganzen Abteilung 6, 8, 12, 6, 12, 18, 24 Leute waren oder so, mit den 4 Jahrgängen im Schnitt so, entstehen dann natürlich auch enge Freundschaften, ne, so, und das, von denen man immer noch zehrt, und wir treffen uns immer wieder irgendwie.
Ich finde das so interessant, weil ich jetzt, als ich das Interview mit Raffi hatte in Hamburg, der kannte ja auch Celina dos Santos. Die waren ja in einem Jahr, fand ich immer so crazy, wie klein eigentlich die Welt ist, ne? Und wenn man den Namen liest da und den Namen liest da und so, ah, witzig, die waren zusammen auf einer Schule. Deswegen dachte ich mir gerade, die Frage muss ich auf jeden Fall stellen.
Ja.
Nach der Schule, wie ging es weiter für dich?
Ja, dann war ich irgendwie in Essen mit dem Studium fertig und das lief ja auch alles so ganz gut und so und hatte da auch eine Agenturanfrage dann auch sofort bei dem sogenannten Absolventenvorsprechen, was man macht und so, und irgendwie die ersten Einladungen für Auditions und sowas, aber ich war irgendwie noch nicht ganz fertig. Ich wollte irgendwie noch mehr, ich will ja dann auch immer alles genau verstehen und so wirklich, ich höre dann auch nicht auf, bis es geil ist sozusagen, ne? Ich will dann auch immer alles irgendwie so richtig so.
Du bist auch ein bisschen picky, ne?
Ja.
Also jetzt nicht, aber stell dir mir jetzt gerade so vor.
Ja. Ich habe auch einen Anspruch. Dazu muss ich auch einfach stehen immer mehr, weil ich glaube, man hat sich die Leute so erschrocken.
Ich muss das gerade wirklich dran denken, weil wir hatten mal vor zig Jahren eine Produktion. Das war so ein Schlagerding, ne? So ein Schlagermusical. Das war nicht viel Story. Das war auch nicht viel. Also du wusstest, da hat nämlich eine Dame gefragt, das war so süß. Ja, also die hat es neu übernommen, eine Rolle, 2 Frauen, 2 Männer. Und das waren dann halt Pärchen und die waren dann halt irgendwie, die haben sich begegnet in einer Bar und dann haben die halt Schlager den ganzen Tag gesungen oder den ganzen Abend gesungen. Also es war wirklich nicht viel Story. Es ging einfach um die Schlager, lief super, aber es war halt nicht viel so. Und die neue Darstellerin fragte so süß, ja, wie kann ich das denn interpretieren? Also die Rolle, also wie, was denkt sie denn dabei? Und ich dachte mir so, ja, gar nichts. Also, da wärst du schon raus. Deswegen muss ich da gerade so, alles klar. Andreas wäre genauso. Ja, was denkt sie? Ja, keine Ahnung, gar nichts. Da sing den Schlager. Sing Herzbeben. Los.
Das muss man auf jeden Fall voll verstehen, ne? Man muss aber auch entscheiden, macht mich das glücklich? Und ich bewerbe mich dann beim Schlagermusical einfach nicht.
Ja.
Das habe ich für mich entschieden. Also ich gehe dann auch einfach nicht dahin. Für mich muss ein Projekt dann auch immer irgendwas haben. Ich sag mal, und Julia, was ich gerade in Hamburg gespielt habe, ist ja auch sehr commercial und sehr Pop und Audience und so. Aber ich finde, bei Und Julia, das hat einfach eine tolle Aussage und eine tolle Message. Und es ist unglaublich für ein Compilation-Musical, unglaublich intelligent gemacht, finde ich. Und
sehr.
Sehr, genau. Und ich bin immer stolz gewesen, Teil dieser Geschichte, Teil dieser Produktion zu sein. Und das war wirklich etwas, wo ich total dahinter gestanden habe. Und ich finde diesen, es gibt so einen Satz, den habe ich im Studium gehört. Ich weiß gar nicht, von wem er ist. Es ist von irgendeinem berühmten Philosophen oder Theatermacher. Ein bisschen peinlich, dass ich das jetzt hier nicht sagen kann. Aber der heißt, wie erreiche ich die Massen, ohne sie zu verdummen?
Oh, ja.
Und es ist so ein Satz, den hat mir unsere Schauspielprofessorin immer gesagt. Und ich würde mich da so ein bisschen einordnen, dass das immer so ein bisschen glaube ich, so ein bisschen meine Schiene ist, weil ich habe gar nichts gegen Kommerz, gar nichts. Also ich habe nichts gegen zu sagen, ich habe auch nichts gegen Unterhaltung, ich habe nichts gegen, also kommerzielles Theater meine ich natürlich, ne? Ich habe nichts dagegen, Leute, breite Massen zu unterhalten, aber ich glaube und ich bin davon überzeugt, dass man es immer kann mit Herz, Seele und Verstand. Mhm. Und dass man auch da einen Bildungsauftrag hat und eine Verantwortung hat, eben nicht immer denselben alten Scheiß zu wiederholen, dasselbe, keine Ahnung, Frauen, Männer, XY-Bild zu zeigen und so. Ich glaube, man kann es schaffen, die Massen zu erreichen mit ganz, ganz viel Bildung sozusagen. Und man hat das auch in der Hand als Theatermacher. Und ich finde auch, wir haben auch diese Verantwortung dafür.
Findest du, Stage Entertainment beziehungsweise die Produktion und Julia hätte noch mehr an Schulen gehen müssen? Also ich habe da drin gesessen und mir gedacht so, boah, die müssen eigentlich an Schulen gehen. Und es müsste extra Angebote geben für so Schulklassen, irgendwie da mal hinzureisen oder sonst irgendwas. Weil ich fand es echt großartig. Vor allem fürs junge Publikum. Und auch um junges Publikum. Oder vielleicht auch mal so ein bisschen das, was am West End ist oder am Broadway, diese da ist ja so eine krasse Fanbase, das haben wir ja teilweise nur wenig.
Ja.
Na, also nicht so krass wie da, aber das wäre ja mega geil gewesen, das nochmal so ein bisschen mehr an sich ranzuziehen.
Da habe ich noch gar nie drüber nachgedacht, weil ich natürlich, muss ich auch offen gestehen, und ich glaube, da bin ich auch nicht der Einzige, total überrascht war, wie gut und Julia überhaupt ankam. Also wir waren, glaube ich, vor der Premiere noch gar nicht so gut verkauft. Und ab der Premiere war die Bude so voll. Also das fand ich so krass einfach. Und lustigerweise hatte, ich weiß es nicht, ich kenne die Zahlen nicht. Ich weiß nicht, ich kenne auch keine Analysen. Deswegen alles, was ich sage, unter Vorbehalt. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass auch den älteren Menschen das Stück total gut gefallen hat.
Ja.
Also auch meine Eltern, die kein Englisch reden, die Songs jetzt nicht wirklich kennen, so, die fanden das, die meinten, das wäre das geilste Stück, was ich je gemacht hätte zum Beispiel. Die waren total begeistert davon. Ne? Nee, das war nicht bei uns Julia, aber es ist natürlich ein super guter Punkt. Ich denke natürlich immer erstmal so an die, ich finde es ja auch toll, dass man eben das auch dann schafft, so ein, ja, tendenziell mittelständiges Publikum, auch weißes Publikum, sage ich jetzt auch mal so ganz deutlich, in Deutschland irgendwie dann ins Theater holt. Und dann wird so ein Erzählungsstrang von, keine Ahnung, einer Non-Binary-Person erzählt. Oder halt eben so mit Anne und William, dieses typische eingefahrene Frauen-Männer-Beziehung, Eheding, wird dann so aufgebrochen. Und ich glaube, und Julia bietet einfach tatsächlich allen Generationen einen Anhaltspunkt und ein irgendwo eine Story, mit der sie sich identifizieren können.
Ich habe letztens nochmal und Julia gesehen, spontan in Hamburg. Und dann habe ich, ich weiß nicht, ob das die Zweitbesetzung war, von Rolle May. Blonde, kurze Haare, zurückgegelt.
Samme. Zurückgegelt? Ganz kurz, weiß ich nicht. Sam hat
also ich
immer weiß nicht,
ob zurückgegelt, aber also es sah so aus, ich war auch, also ich saß oben. Wie perfekt ist bitte diese Rolle für Everybody's Talking About Jamie?
Ach, stimmt.
Also das hat mich, also ich hab das gesehen und dachte mir so,
ja,
gute Besetzung, gut, könnte ich mir mega gut vorstellen.
Stimmt, ja.
Na, also kam ich jetzt gerade nur so
auf. Nicht drüber nachgedacht.
Zum Thema Wunschbesetzung und sonst, ist ja jetzt nicht schlimm. Ich hätte dich auch super in der Rolle von Marty McFly gesehen übrigens.
Oh mein Gott, ich lache mich tot, dass du das sagst. Also, ich habe für Marty McFly vorgesungen.
Ja.
Und es war so, ich wusste, Raffi geht zur Audition und ich finde Raffi optimal dafür. Und ich habe immer, als es kam, habe ich zu Raffi gesagt, das ist ja gar keine Frage, dass du das machst. Und ich habe mich dann gar nicht beworben. Das ist jetzt echt ein Secret. Und weil ich auch dann immer so dachte, du bist halt auch zu alt dafür und blablabla. Ich weiß aber auch sehr wohl, dass ich auf der Bühne rasiert und je nachdem, wie ich hergerichtet bin, auch sehr jugendlich noch irgendwie wirken kann, glaube ich, auf Abstand gesehen. Ne? Auf Abstand. Im Film was anderes. Beziehungsweise habe ich das eigentlich komplett abgehakt und dachte so, nee, du bist zu alt dafür und es ist doch auch okay und jetzt geh vorwärts. Und dann habe ich aber den Trailer gesehen von der Originalproduktion.
Ja, das ist der Broadway-Trailer. Der Trailer
von Broadway. Oder ist das nicht London gewesen?
Nee, das ist der Trailer von Broadway, weil da spielt ein ganz bekannter auch Serienschauspieler zum Beispiel. Ich habe den in Revenge. Hast du das gesehen?
Ja, mal angefangen, aber erinnere ich mich
da
nicht.
Da spielt der auch mit. Also ich habe den Schauspieler von Doc Brown wiedererkannt. Und das war der Originalcast von Broadway.
Aha.
Deswegen wusste ich, alles klar, das ist...
Auf jeden Fall gibt es halt diesen Trailer, ich hoffe, das ist der gleiche, und den Darsteller habe ich gesehen und dachte so, der ist doch auch Mitte 30 und irgendwie auf jung gemacht.
Ja.
Und dann habe ich dem Casting-Team geschrieben und meinte so, hey, ich habe das gesehen und dachte so, wenn ihr mich da vielleicht doch irgendwie seht oder wenn das irgendwie in eurer Forschungswelt ist oder wenn das irgendwie möglich wäre, dann komme ich zum Vorsingen. Meinte sie, ja klar, dann komm gerne zum Vorsingen und so. Und ich habe mich komplett rasiert und mir die Haare gemacht und mir ein Jeans-Ding angezogen, was weiß ich, und kam in den Audition-Raum und erst haben mal alle total gelacht, weil mich so von der Stage halt schon ewig keiner mehr gesehen hat, als Shakespeare mit dem Bart,
ja,
und so. Und ich war halt einfach so dann so ein bisschen in dieser Rolle. Und ja, hab die Audition gemacht. Die Audition lief eigentlich sehr gut. Ich hatte eine super Zeit, hatte Spaß, ich fand die Songs geil. Und habe aber dann eine Absage sofort bekommen. Ich habe auch keine Begründung auch nicht gefragt. Ich weiß dann eh, woher es kam und wollte das einfach natürlich jünger besetzen. Und das ist ja, mit Raffi hat man da jetzt auch total die Optimalbesetzung gefunden. Ich hatte in der Zeit komischerweise so eine Phase, wo ich dachte, ich habe einfach gerade so Bock auf Castings und ich habe irgendwie Bock, mich einfach zu präsentieren. Und dann bin ich da einfach hingegangen. Aber es finde ich ja jetzt lustig, dass du das sagst, weil das hat bis jetzt noch niemand gesagt. Sie sah an mich denken, Goethe bei der Wolle. Danke.
Ja, also ich kann es mir super vorstellen.
Lustig.
Ne? Aber ich habe auch, ich glaube, 3 verschiedene Marty McFlys in London gesehen.
Also auch verschiedene Altersgruppen.
Ja.
Ja. Ja, es ist ja dann so manchmal auch, manchmal ist das dann so ein bisschen auch so ein Trend oder eine Phase. Oder wenn eine Show sich entwickelt, dann wird die manchmal oft am Anfang vielleicht älter besetzt, weil man auch, das darf man auch nicht vergessen, der Grund, warum in New York die Leute tendenziell auch alle ein bisschen älter und erwachsener auf der Bühne sind, ist, weil in New York natürlich viel mehr mit den Namen beworben wird. Und das müssen natürlich teilweise auch Leute sein, die schon so ein bisschen so ein Standing haben.
Ja, klar.
Und das Standing hast du halt dann mit Mitte 30 meistens mehr als mit Anfang 20, glaube ich. Und halt auch natürlich die Verlässlichkeit, dass du das halt auch einfach 8 Shows die Woche wuppen kannst. Du kannst dich in New York nicht so ganz leicht krank melden wie in Deutschland. Das geht nicht so einfach mit 30.000 Covern und dein Name steht dann auf dem Poster und die Leute wollen dann auch dich sehen, wenn du das spielst. Das ist eine andere Nummer als in Deutschland von der Vermarktungsstrategie. Da kann man jetzt eine Meinung zu haben. Habe ich auch eine Meinung zu, wie ich das finde. Aber so ist das halt, ne? Und ich habe dann aber oft das gesehen, dass dann über die Jahre, dass dann jünger besetzt wird oder halt in Deutschland vor allem. Also es ist ganz oft so, dass dann in Deutschland, wenn die Produktionen hier gemacht werden, die Leute dann jünger und vielleicht auch dann sozusagen altersgerechter sind. Aber das hat natürlich seine Vor- und seine Nachteile bestimmt auch. Ja,
logisch.
Würde ich mal so sagen.
Was steht als nächstes bei dir an? Oder jetzt gerade?
Ich werde jetzt mich sehr intensiv um mein Musikprojekt Reas kümmern, mein Singer-Songwriter-Projekt. Genau, ich habe es ja eben schon kurz erwähnt, ich schreibe also auch eigene Songs. Das war nach Jahren so ein Wunsch von mir, endlich auch so meine eigenen Stories zu erzählen und irgendwas zu haben, was ich mein eigenes nenne, weil ich dann auch so wirklich kreativ sein wollte und unglaublich gerne Popmusik mache und habe das auch richtig für mich entdeckt, so irgendwie catchy Lines zu schreiben. Ich liebe das.
Würdest du nicht hier mal so ein Konzert machen?
Ey, ja.
Das wäre voll schön, oder?
Ja.
Ja. Ich habe mir so einen Ausschnitt gesehen und dachte mir so,
oh, das wäre ja perfekt.
Schön.
Das machen wir.
Ja.
Das machen wir. Hier. Ja, Hand geschlagen. Das machen wir. Hand geschlagen. Das checken wir ab, in welchem Rahmen und so. Ich habe gerade so verschiedene Versionen mit Gitarre nur, also mit einem Gitarristen, der spielt. Oder man kann es auch ein bisschen größer aufziehen und so. Aber
ja.
Das ist jetzt so mein Plan dieses Jahr, das endlich so auf die Live-Bühne zu bringen, weil im Moment existiere ich halt viel auf, oder noch nicht genug, ehrlich gesagt, auf Instagram, das ist dann, und auf TikTok, das ist jetzt auch so ein bisschen so ein Goal von mir dieses Jahr, das wirklich mehr noch in die Sichtbarkeit zu bringen, weil
das ist so schwierig.
Ja, und es kostet so viel Zeit. Und man denkt immer so, ja, dann spielst du abends deine Vorstellung und verdienst dein Geld und tagsüber machst du irgendwie dein Musikprojekt. Geht nicht. Es geht einfach nicht. Es ist
schwierig.
Einfach.
Fährst du viel Zug?
Ja.
Ja, okay. Nein, ich fliege eine Rakete. Ja, weil da hast du wenigstens so ein ganz, ganz klein bisschen mehr Zeit, ne, um vielleicht dich mal um solche Handysachen oder so zu kümmern.
Ja.
Ich bin ja schon mit dem Garderobengespräch-Account überfordert.
Ja.
Also, da kommt manchmal nichts. Und dann mache ich so eine Story und denke mir so, hey,
ja,
heute mal mit Bild.
Genau, so geht's mir auch. Und ich würde dann gern mehr machen, aber ich glaube auch, wenn man Musical macht, darf man auch echt nicht unterschätzen. Oder generell als Künstler darf man nicht unterschätzen, man braucht diese künstlerischen Pausen, die kreativen Pausen. Ich brauche das wirklich. Ich muss mich auch ausruhen nach so einer Vorstellung. Und ich brauche dann auch mal den langsamen Morgen und ich brauche dann auch einfach meinen Kaffee und will dann vielleicht auch mal Fernsehen gucken oder irgendwas machen oder zum Sport gehen und jetzt auch mal nicht darüber nachdenken, weißt du. Und dann, das ist nicht so einfach. Ich kann dann nicht morgens um 7 aufstehen und um 8 am Schreibtisch sitzen und an meine Songs rangehen. Also natürlich kann man das irgendwie alles machen, aber ich merke so, dass ich auch so diese kreativen Pause und Räume brauche dafür. Ich glaube, Raum ist das richtige Wort.
Seit wann ist das so? Also wann, wie lange Zeit hast du jetzt gebraucht, um das für dich selbst so zu machen und zu beherrschen? Weil das ist ja ganz häufig erstmal so, dass du erstmal in diese Bubble reinkommen musst.
Meinst du mit der Musik jetzt?
Anstrengend. Ja.
Ja.
Und jetzt aber selbst für dich einfach so, okay, das ist jetzt mein Space, ich brauche das jetzt so,
ja,
für dich einstehst.
Ich glaube, Corona war bei mir echt so eine Zeit. Ich glaube, 2019 war ich mal so ganz kurz vor einem Burnout. Da war ich sehr so, da habe ich auch gemerkt, die Lust geht weg. sehr viel gearbeitet, sehr viel Ensuite gespielt, muss ich sagen. Dann war ich so, okay, du nimmst dir jetzt wirklich mal ein halbes bis ein Jahr wirklich Pause. Das wollte ich mir wirklich bewusst nehmen. Dann kam die Pandemie, was für mich persönlich wirklich gut war, weil ich gar nicht mehr in Versuchung kam. Und dann habe ich gedacht, so, und dann habe ich irgendwann gemerkt, ich möchte schreiben und habe mich dann zusammengetan mit Leuten und wir haben so angefangen, so ein bisschen was zu machen, aufzunehmen und so weiter und so fort. Und ja, das war dann erst so ein Jazzprojekt, das habe ich unter meinem eigenen Namen auch gemacht oder meinem Nachnamen Bongard. Und das hat sich dann irgendwann so entwickelt, dass ich gemerkt habe, nee, ich glaube, ich möchte mehr so in die elektronische Pop-Richtung gehen. Und dann habe ich das nochmal von ganz von vorne angefangen eigentlich, auch mit neuem Namen, weil ich dann auch das ganz klar auch trennen wollte von dem, was die Leute bis jetzt von
der kennen. Interessant, ja.
Ja, beziehungsweise wollte ich die Leute, es ist was anderes und es ist natürlich vielleicht auch in Teilen die gleiche Audience, aber in großen Teilen auch eine andere Audience. Und ich wollte irgendwie auch die Leute, die mich vom Musical kennen und so, die will ich irgendwie nicht nerven mit etwas, was sie vielleicht nicht interessiert. Und umgekehrt möchte ich die Leute, die aber auf Reyes aufmerksam werden, auch nicht ablenken, dass sie irgendwie denken, warum ist denn der da jetzt so verkleidet und warum hat er einen Schnurrbart? Ja, die Leute checken das nicht. Und wie willst du ein Projekt etablieren, wenn du ständig irgendwie, weißt du, dich irgendwie also so anders zeigst?
Ja.
Ich möchte natürlich jetzt viel mehr, ich meine, ich bin die gleiche Person und ich rede da ja auch offen drüber, ne? Und ich möchte das auch jetzt ein bisschen mehr in die Sichtbarkeit bringen und ich schreibe tatsächlich auch Songs genau darüber, über dieses Thema. Also ich habe jetzt.
Muss man mal hören.
Ja, also der ist noch nicht raus, aber ich habe einen Song, der heißt A Million Faces.
Ja, that's you.
That's me. So. Und ja, genau. Und dann, das ist halt so, daher kam eigentlich so diese Entscheidung. Reyes ist ja auch von meinem Namen abgeleitet, Andreas.
Ja, wow.
Ganz viele erst gar nicht.
Habe ich erst nicht gecheckt, ja, ja, aber
checken
jetzt
ganz
so
viele nicht, ja, Andreas, so. Und es bin immer noch ich irgendwie und ich werde das, möchte das auch, ich werde immer irgendwie alle diese Sachen machen und so, aber daher kam diese Entscheidung, das so ein bisschen zu trennen sozusagen.
Finde ich gut. Was macht dir momentan mehr Spaß?
Oh, das kann ich so schlecht sagen, ne, weil ich so viele Sachen mag. Ich merke, je älter ich werde, dass mir die Sachen, weil du auch eben so erkannt hast, du bist ja wohl ein Macher. Ich merke, dass die Sachen, wo ich selber die Initiative ergreife, immer die Sachen sind, die mir besser tun und die mir Freude machen. Und ich habe irgendwie so mein erstes kleines Konzert oder ein zweites kleines Konzert neulich gegeben mit Reyes in Hamburg. Das war dann so ganz spontan, weil ein Freund von mir diese Location gehört und er meinte so, ey, hast du Bock in 3 Wochen hier einen Abend zu machen? Ich so, ja. Hab das dann irgendwie online gestellt und es kamen dann auch wirklich 40 Leute und haben sich Tickets gekauft. Und das klingt jetzt so blöd, 40 Leute. Ich singe normal auch, also sonst öfter vor 2000ern und manchmal noch mehr oder so. Aber es ist einfach so, es hat mich so gefreut, dass einfach 40 Leute kamen, haben meine Songs teilweise mitgesungen. Ja, und ich habe dann auch, ich musste aber einem Song auch bei diesem A Million Faces Song auch dann total heulen und so. Und ich habe dann auch so gemerkt, boah, es ist so geil irgendwie so, auch das ist zwar so klein, aber irgendwie die, das ist sowas, was man sein eigenes nennt und was so, da habe ich so in der Hand, was ich erzähle.
Ja.
Das hat man beim Musical halt manchmal einfach nicht, weil
das ist so.
Du bist halt Darsteller und du musst natürlich der Inszenierung und dem Stück dienen und das ist auch okay, das geht nicht anders. Und ich liebe Singen und Schauspielen auch gleichzeitig, aber ich liebe es auch total, meine Augen zu machen und von meinem Leben zu erzählen und Leuten damit vielleicht
eine Freude zu machen?
Eine Freude zu machen und
zu inspirieren.
Mut zu geben, ist mir ganz wichtig. Zu zeigen, hey, ihr seid nicht alleine mit euren Struggles, wenn euch,
ja, klar.
Wenn ihr meine Musik hört, dann wird ja auch irgendwie eine Connection da sein, dann könnt ihr euch ja damit identifizieren und das finde ich halt total geil.
Natürlich.
Ja.
Wann hast du deinen ersten Song geschrieben?
Meinen ersten Rare-Song oder? Ich glaube, das war 22. Der Song.
Zu Corona? War das Corona-Zeit?
Nee, das war, glaube ich, so am Ende oder nach Corona, ich weiß es gar nicht mehr. Das war der Song Garden, der ist auch schon draußen, das war mein erster Song. Den habe ich in Kombination mit, also in Zusammenarbeit mit meiner Co-Writerin und einem meiner ProduzentInnen geschrieben. Und da war dann irgendwie so klar, das wird's werden. Mhm. Dieser Stil wird's werden. Und so.
Schön.
Ja.
Cool. Stage Entertainment hat dann angefragt für Und Julia, richtig? Oder warst du beim öffentlichen Casting? Wie lief das damals?
Sie haben wirklich angefragt.
Krass.
Ja.
Hattest du vorher schon bei denen eine Produktion oder war das wirklich überraschend?
Doch, klar. Ich habe, mein erster Job war tatsächlich das Wunder von Bern in Hamburg.
Ah, okay, ja.
Dann war ich bei Stage by Ghost in Berlin am Theater des Westens als Karl und danach habe ich noch die fabelhafte Welt der Amelie gemacht in München.
Ach, guck.
Also eigentlich auch nur Uraufführungen, so.
Interessant.
So, ja.
Wusste ich nicht.
Ah ja.
Sorry für die Frage.
Nee, ist ja nicht schlimm.
Das ist ganz, ganz schlecht.
Nee, überhaupt nicht.
Das journalistisch. Sehr schattiert. Aber deswegen liebe ich Garderobengespräche. Ich fühle mich immer so, als wäre ich auf einem Date. Und da fragt die Leute so aus, weißt du? Das finde ich immer sehr, sehr lustig. Ich habe dich damals in der Medienpremiere gesehen und fand das auch schon, diese Trailer, die wir dann zugeschickt bekommen haben, auch der Hafengeburtstag und so, was ihr da alles gemacht habt und da gesungen habt und so. Das war schon echt fett, oder? Das war schon eine richtig, richtig krasse Produktion. Oder auch, wie die Werbetrommel da gerührt haben, ne? Ich meine, Haulitz war ja auch da und so. Dann irgendwann.
Ja.
Wie heftig. Also, wie bist du damit umgegangen? Das war ja auch nochmal wahrscheinlich so ein kleiner Schlag.
Also, dieser Hafengeburtstag-Auftritt, das war einer der stressigsten Tage oder Wochen meines Lebens. Und das war, glaube ich, im Mai 2024 war das ja, ne? Ja. Mhm. Das haben wir ja quasi ein halbes Jahr vor der Premiere schon angefangen zu promoten. Und ich war gerade auf Tour mit Disney in Concert.
Mhm.
Und Disney in Concert ist wirklich so, man ist jeden Tag woanders, man ist im Tourbus, man spielt jeden Tag in einer anderen Arena, es war mega geil auch. Und dann war es so absurd, ich hatte noch irgendwie 3 freie Tage im Mai, da habe ich dann noch gedreht für einen ZDF-Krimi, kam dann auch noch rein. Und dann kam und Julia habe ich dann, das habe ich ja bekommen gehabt und dann kam die Anfrage von der Stage, hey, wir hätten Angebote für Promos in der Giovanni Zarella Show und auf dem Hafengeburtstag und würden beim Hafengeburtstag morgens auch eine Cast-Präsentation machen. Dann musste ich leider auf ein Konzert, leider in meiner Heimat aktuell Berlin, in der Uber Arena verzichten. Dann hat die Stage das alles geklärt mit Disney, dass ich diesen Auftritt nicht mache, weil wir haben an dem Tag die Giovanni Zarella Show aufgenommen.
Wie ist Giovanni Zarella?
Nett.
Ja?
Ja, sehr nett. Ich habe nicht viel mit ihm zu tun, aber wir haben ein bisschen gequatscht und davor und danach. Er fand und Julia ganz geil und so. Es war sehr, sehr nett mit ihm, muss ich sagen. Fand ich sehr nett mit ihm. Und eine Woche später hatten wir den Hafengeburtstag und es war so, dass wir abends, glaube ich, in Mannheim gespielt haben. Willemijn Verkalk und ich, wir waren beide auf dieser Tour, sind dann nach dem Konzert mit einem Taxi von Mannheim nach Frankfurt gefahren, haben da im Hotel übernachtet, sind morgens um 6 nach Hamburg geflogen.
Oh,
um 10 standen wir im Kervida beim Soundcheck und hatten eine Pressekonferenz, Cast-Präsentation für und Julia, sind dann nochmal umgestylt worden und hatten dann diesen Promo-Auftritt auf dem Hafengeburtstag auf diesem Floating Boat. Am nächsten Morgen sind wir beide dann um 7 wieder in Zug nach Nürnberg gefahren und haben da die letzte Show Disney-Konzert gespielt. Also diese Promo-Woche und dieser Auftritt bei Giovanni Zarella war auch so, da habe ich abends noch in Hannover gespielt mit Disney in Konzert und bin dann mit einem Nachtzug,
oh Gott,
der dann 3 Stunden Verspätung hatte nach, ich weiß nicht mehr, wo es aufgezeichnet wurde.
Hm.
Nicht in Freiburg, nicht in, ich weiß es nicht mehr, ich habe es total vergessen, irgendwo da unten, nicht. Wo war das nochmal, verdammt? Egal.
Wie viel hat dich das belastet, auch stimmlich? Diese ganze Woche. Hattest du irgendwann Angst, so, boah, du kannst das jetzt gerade gar nicht geben, was eigentlich auf der Bühne dann später zu sehen ist? Oder ist man dazu professionell?
Ich muss sagen, stimmlich bin ich immer sehr dankbar, dass ich glaube, dass ich mich da mittlerweile echt sehr auf meine Technik verlassen kann und so. Ich habe eigentlich sehr, sehr wenig Stimmprobleme, also knock on wood, ne? Toi, toi, toi.
Toi, toi.
Aber ich bin da echt bei allen verschiedenen Sachen, die ich immer mache, echt sehr, sehr dankbar, dass das irgendwie immer irgendwie läuft. Ich pflege meine Stimme auch, ich singe mich immer ein, ich trainiere die, also ich passe da auch wirklich drauf auf. Was aber so ein Ding ist, und das, wenn mir das jemand vor 20 Jahren gesagt hätte, unter welchen Umständen man manchmal arbeiten muss, und du musst ja immer irgendwie auch fresh sein und gut gelaunt oder irgendwie, oder nicht nur gut gelaunt, oder irgendwie, die Lampe muss an sein. Und ich stand dann da Nachtzug hatte Verspätung und wir hatten morgens bei Giovanni Zarella diese Probe um 11 und ich stand dann da mit der Broadway-Choreografin von und Julia, die das zusammengebaut hat, irgendwie um 10:30 bei dieser Probe und hatte 3 Stunden geschlafen und dann hatten wir erste Kameraprobe, hatten dann die Generalprobe und dann hieß es noch, hier ist übrigens ein Zettel, guck mal, da stehen die Fragen drauf, du machst noch ein Interview mit Giovanni und das ist dann manchmal, das läuft dann so und ich war halt wirklich komplett übermüdet und dachte dann so, du musst dich jetzt zusammenreißen, weil das ist jetzt deine Verantwortung.
Hast du, das ist jetzt so ein ausschlaggebender Punkt, finde ich, diese Aussage von dir, weil es einfach auch wirklich mega krass ist. Aber grundsätzlich hast du da sehr, sehr viel für dich mitgenommen. So eine Minute vor Vorstellung, Showbeginn. Hast du da irgendwelche Tipps auch so für Leute, die vielleicht vom Fach sind, wie du dich vorbereitest, wie du richtig gerade die Lampe dann ankriegst, dass das läuft?
Gibt es nicht wirklich so ein Rezept, ne? Also ich mache natürlich sowas wie Augen zu, Atem fühlen, Boden spüren. Mhm. Alexander-Technik mache ich, das ist so eine Geschichte, die man im Studium oft lernt. Mhm. So eine Körperentspannungsmethode, meditieren. Und lustigerweise merke ich auch, dass vor Auftritten, manche Leute werden nervös und hippelig, ich werde ganz ruhig und mein Körper wird wirklich, ich muss dann gähnen, mhm. Ich werde dann müde. Ich glaube, das ist so, wie mein Körper darauf reagiert. Und dann kann ich die Energie auf der Bühne.
Ich finde das so interessant, wie das abwägt manchmal. Also, wow. Schon schlimme Sachen erlebt, ne? Also in der Bühnenzeit, ich bin ja nur hinter der Bühne.
Ja,
also nur, aber was man da alles schon gesehen hat und so. Also von, hier, das Toi-Toi-Toi-Geschenk, der Feigling, der da kleine steht. Kann ich den gerade trinken? Von so bis alles erlebt. Andreas, schwöre dir.
Don't drink it.
Ne? Also es gibt da verschiedenste Bühnen.
Ich glaube auch
Orte oder Schauspieler.
Ja.
Das ist echt heavy.
Ich glaube halt auch, die Balance zu finden, es wird ja wirklich sehr, sehr viel von dir verlangt. Und das ist auch bei Castings sowas, was schwierig ist, finde ich. Weil auf der einen Seite musst du immer verletzlich sein und durchlässig und deine Emotionen zeigen können und so. Auf der anderen Seite musst du oder willst du auch professionell wirken und verkaufbar so. Und du willst, die Leute wollen ja auch mit jemandem arbeiten, der souverän ist und so. Und manchmal hat man so das Gefühl, es wird von dir verlangt, der absolute perfekte Mensch zu sein. Und das ist wirklich auch schwer so. Oder ich habe das dann auch mal ich habe das zum Beispiel auch mal Ralf Schädler gefragt, den Castingdirektor von Stage. Und da meinte ich so, aber wie ist es so, wenn man immer so sich selber sein soll und man geht in die Audition und ich bin aber gerade um 5 Uhr aufgestanden, weil ich um 7 den Flieger aus Wien genommen habe, um 11 meinen Audition-Termin in Hamburg habe. Und er meinte so, ja, ist alles erlaubt, nur Müdigkeit hat halt in dem Raum tatsächlich da nicht so viel zu suchen.
Ja, klar.
Und das war so ein Tipp, den er mir mal gegeben hat. Und das dachte ich dann so, okay. Man kann ruhig sagen, hey, ich bin gestresst, hey, ich muss die Noten noch in die Hand nehmen, weil ich habe 8 Shows hinter mir und das Material, die Einladung kam jetzt sehr kurzfristig oder irgendwie sowas. Kann man machen, ist halt nie optimal, ne? Je besser, desto besser, ist immer der Punkt, ne? Aber müde, und ich merke aber auch dann bei mir ist das so, ich bin sehr gerne ehrlich und ich bin auch, versuche immer authentisch zu sein, und wenn ich dann müde bin, geht bei mir so dieses, weißt du, so, dann bin ich manchmal noch durchlässiger mit meinen Emotionen und zeige dann vielleicht auch so, oh, ich habe auch gerade einfach, wenn ich ehrlich bin, bin ich gerade auch einfach fertig, so. Weißt du, wie ich meine?
Ja,
und das
ist ein gutes schauspielerisches Talent, was du einfach so mit dazu nehmen kannst.
Das musst du halt aber dann auch lernen, abzustellen. Ist so. Wenn die Kamera an ist, musst du halt Gas geben.
Ich habe in so einer stressigen Welt, was Schauspiel und vor allem auch Musical, kannst du ruhig machen. Leg dein Bein ruhig auf den
Sessel. Leg mein Bein auf den Sessel.
Das ist hier, ich kann die Sitznummer dann demnächst einblenden und sagen, hier, Andreas Bongartz.
Ja. Aber du hast auch die Schuhe auf diesen Wahnsinn.
Richtig, auch so. Da können Leute Stuhlpatenschaft abschließen jetzt.
Ist geil, ja. Ich kann ja auch mal was dazu spenden, wenn du willst. Ja, so 5 € in die Kasse und dann kriege ich hier so eine Silberplakette auf Platz 91.
Das ist ihm sein Platz.
Genau, ihm sein Platz.
Ich finde, Musical hört sich immer sehr, oder das, was du erzählst, so Vorbereitungszeit, Castings etc., es ist ja unglaublich stressig. Was ich auch von weiblichen Musical-Darstellerinnen mitbekomme, ist eh immer relativ schwierig. Da sind die Männer ja immer so ein bisschen vielleicht mehr im Vorteil, weil es vielleicht auch weniger gibt. Ich glaube, Frauen
ist so.
In der Musical-Branche, ich will jetzt
ist so.
Kein Gewehr, ist vor gefühlt 70-80% Frauen. Also
ist so.
Echt krass.
Dazu auch noch was, aber sag mal weiter.
Das Thema weitet sich jetzt aus, weil ich finde, da habe ich mich letztens mit einem Freund drüber unterhalten, wie krass, und das sage ich nur von außen betrachtet, vielleicht ist es auch nicht so, vielleicht, aber du bist halt so richtig im Game, deswegen spreche ich da jetzt so drüber, wie krass bitchy die Musical-Szene ist, teilweise. So von, boah, da, die stehen schon da hinten und hoffen, dass du fällst, damit der Nächste deine Rolle kriegt.
Ist das so?
Ist es so krass? Also das ist ja eher
ist das eine Frage?
Ja, das ist eher eine Frage und eine Einleitung in ein Thema, das, glaube ich, ganz, ganz interessant ist. Also ich habe es auch, wann war das? Deutscher Musicalpreis. Da war ich eingeladen von Garderobengespräche.
Mhm.
Und ich habe da jetzt nichts Krasses mitgekriegt, habe auch keine schlimmen Erfahrungen gemacht. Ich glaube, da gibt es immer irgendwie Star-Allüren oder wer weiß wie was, die man immer nicht so ganz vielleicht verstehen kann, weil man selbst nicht in der Situation ist. Aber ich habe es ganz häufig, dass man da irgendwie in einem Kreis gerade steht. Da kennt man eine Person und dann steht man da und die anderen kennt man aber noch nicht. Und ich fühle mich dann, oder ich habe mich da in dieser Situation so ganz krass gefühlt wie in so einem Highschool-Film. Und da stehen jetzt hier die Heathers. Und also ich finde das immer, ich habe mich ganz unangenehm gefühlt. Also ich weiß nicht, ob du das jetzt gerade nachvollziehen kannst.
Es ist interessant, erstmal so von außen zu hören, ehrlich gesagt, weil lustigerweise, ich gehe ja sehr wenig auf so Premieren und auch, ich war noch nie bei dem Preis zum Beispiel auch und so, weil ich auch immer so, es ist irgendwie immer Arbeit, es ist auch manchmal irgendwie anstrengend, aber trotzdem gehe ich manchmal auch total gerne, also ich war jetzt öfter mal auf einer Premiere von Stage zum Beispiel, weil ich da eine Einladung bekommen habe und bin dann auch, überwiegend gehe ich dahin, weil ich mich freue, Menschen zu treffen, die ich kenne. Das ist wirklich so. Es ist interessant, ich berede natürlich jetzt aus der privilegierten Männersicht, muss ich auch mal so sagen. Ich kann aber jetzt nicht sagen, ich würde die Musical-Branche jetzt nicht generell als eine Bitchy-Branche bezeichnen. Das kann ich wirklich nicht sagen, weil ich glaube manchmal auch, dass man damit gar nicht so weit kommt. Also diese Leute, die wirklich arbeiten und die in diesen Produktionen sind, und es ist ein harter Markt für Frauen auch und für Männer natürlich auch, aber ne? Es ist ein harter Markt, ich kann jetzt aber nicht, also es kommt natürlich aber auch nicht gut an, wenn jemand bitchy ist und der kriegt den auch dann nicht oder die kriegt dann auch dann nicht den nächsten Job. Also das ist dann auch so, ja, wenn Leute sich irgendwie nicht benehmen oder auch nicht an die Regeln halten, was einfach im Theater nicht geht. Also ich kann jetzt nicht einfach mich krank melden und in Urlaub fahren oder keine Ahnung und denken, was weiß ich, also da kriegen ja Leute dann schon auch Abmahnungen, das passiert ja. Ich persönlich bin auch immer so ein bisschen so, ich habe irgendwie nicht in, das ist glaube ich auch so was, wo ich ganz froh bin, ich habe nicht so ein krasses Neidempfinden, weil ich als Kind oft beneidet worden bin für viele verschiedene Sachen, weil ich immer so ein bisschen anders war und ich habe das immer, ich fand es ganz furchtbar, ich fand das immer nicht nachvollziehen können irgendwie, deswegen bin ich da auch immer so ein bisschen vielleicht auch außen vor bei der Frage, weil ich irgendwie so auch Castings nie als Konkurrenz sehe, sondern eher so, wer passt halt am besten und wenn du passt, passt du halt besser und ich halt nicht so. Ich weiß so, ne, du bist ja. Aber ja, es wird wahrscheinlich so, es gibt natürlich Bereiche, an denen das so ist, aber ich kann jetzt persönlich nicht sagen, dass ich würde die Musikbranche jetzt nicht generell als eine Bitchy-Branche bezeichnen, weil ich glaube, wir haben teilweise auch gar nicht genug Zeit für Eitelkeiten. Also es muss halt einfach gearbeitet werden, es ist immer zu wenig Zeit, die Leute müssen Gas geben, du musst vorbereitet sein, du musst deinen Kram machen, du musst effing deliveren. Das ist schon so, der Druck ist auf jeden Fall sau hoch und ich habe das Gefühl eigentlich schon, dass die Leute, die irgendwie wirklich eine Bitch sind und Leuten Steine in den Weg legen, gut, es gibt bestimmt auch viele, die das machen, aber das ist nicht mehr, die an den richtigen Stellen wissen, wie sie die Knöpfe drehen. Also das gibt es mit Sicherheit, ne? Das würde ich jetzt gar nicht sagen. Aber ich habe eigentlich das Gefühl, so generell habe ich immer das Gefühl, dass man damit eigentlich nicht weit kommt. Und früher und später oder später werden Leute damit auf die Nase fallen. Aber, und das sage ich auch, ich weiß aber auch, es gibt auch Leute, die am lautesten sind.
Ja.
Die kriegen auch die meisten Jobs.
Ich habe jetzt
auch und das nervt mich auch.
Ja.
Also das nervt mich wirklich. Also dass manchmal gar nicht richtig hingeguckt wird. Und es sind halt Leute, die machen einen riesen Pompei um sich und präsentieren sich irgendwie wirklich so, dass die Leute denken, ey, die ist ein Star. Mhm. Und dann
kommt nichts.
Ja, oder dann haben diese Leute auch wirklich Erfolg und kriegen diese Anerkennung. Die kriegen dann schon auch Jobs. So ist es nicht. Und ich denke dann so, sag mal, seid ihr so blind und seht ihr nicht dieses ganze
Hi-o-pi.
Ja, aber ich meine, das gibt es ja nicht nur im Musical, das gibt es ja überall.
Das stimmt.
Immer und überall. Ne?
Das stimmt. Ich habe letztens, in einer der letzten Folgen war Ralf Bauer zu Gast. Mhm. Und der hat so richtig toll gesagt, was hat er denn gesagt? Sei immer nett zu den Leuten, die du auf deinem Weg begegnest, weil auf dem Weg runter triffst du die auch.
Ja, ist so. Ich habe das ganz oft, man hat natürlich öfter Konflikte, ne, im Theater. Es müssen Sachen geklärt werden und so. Und ich habe das auch vielleicht in den letzten 12 Jahren vielleicht 2-3 Mal erlebt, wo ich dann vielleicht auch ein bisschen emotional war oder so und habe dann irgendwie mal was gesagt und so. Und ich muss sagen, dass ich diese, im Nachgang bereut man das irgendwie immer, muss ich sagen. Und ich finde es auch okay, mal irgendwie, na, man muss auch mal ein Statement machen und mal Sachen besprechen. Aber mir ist es schon immer wichtig, auch Sachen diplomatisch zu lösen. Und es ist auch einfach wichtig. Theater ist so ein toller Ort, wo so viele Leute zusammenkommen und alle haben andere Meinungen, andere Ansichten und da gibt's so, weißt du?
Also, klaro.
Und man muss einfach auch, wir müssen da irgendwie einfach auch immer zusammenhalten und irgendwie versuchen,
die Leute reinzuholen.
Ja.
Also es ist ja im Endeffekt dann, ne, Hauptsache jeder hat einen schönen Abend.
Voll.
Und es ist halt Arbeit, das vergisst man immer so.
Absolut, ja.
Ach, crazy. Wir hatten hier mal einen Schauspieler, der, das weiß ich, das war hier in diesem Saal. Da durften wir nach Corona spielen. Und das war der also das war wirklich einer der schlimmsten Momente, die ich erlebt habe als Angestellte. Der war sich nicht sicher mit dem Text. Und dann saß ich als Soufflöse in der ersten Reihe. Und das war hier komplett voll. Na, also der Saal war hier komplett voll. Da überlege ich heute noch, ob ich jetzt schuld war oder der. Ich fand es ganz doll unprofessionell. Sorry, ich sage ja jetzt keinen Namen, aber ja, ich bin immer noch sau.
Ja, ist okay.
So, pass auf. Finde ich aber geil. Ich wollte das unbedingt mal in einer Folge erzählen. Ich erzähle dir das jetzt. So. So, dann saß ich da mit dem Textbuch und es war ja noch Maskenpflicht. Ne? Mhm. Außer die auf der Bühne. Mhm. So.
Ach so. Ja.
Und dann, und der hatte Zeit, das war jetzt nicht einer, der eingesprungen ist, ne? Der hatte Zeit, einen Text zu lernen und so. Das war eine musikalische Revue. Und dann irgendwann fragte der nach dem Text und ich sagte ihm, das funktionierte auch. Dann hat er nochmal gefragt und anscheinend war ich zu leise oder er zu laut oder hat nicht richtig hingehört oder keine Ahnung, was da war. Dann hat er mich angequäkt im vollen Zuschauersaal während der Show.
Mein Gott.
So, ja, vielleicht hilft es, wenn du deine Maske abnimmst. So, ne? Weil er mich akustisch wegen der Maske nicht so gut verstanden hat, weil er hat ja meinen Mund auch nicht gesehen. Also er konnte ja, ne? Es lag, also das war so unangenehm.
War der auch ein bisschen gegen die Masken generell?
Nee, ich glaube nicht.
Okay.
Also ich dachte mir so, Junge, ich nehme doch jetzt nicht die Maske ab. Sorry, also ja. Das war so unangenehm. Sorry, fiel mir jetzt gerade dazu ein. Also
ja, ja.
Ich komme heute noch nicht drauf klar. Dieser Typ, ganz schwierig. Schwierig.
Sowas geht nicht. Also da bin ich auch total, da bin ich sofort raus, muss ich sagen. Ja. Und ich habe es jetzt auch gemerkt, so ich habe jetzt selber mal so eine Produktion in Nürnberg am Staatstheater, habe ich gerade so eine sozusagen Associate Director gemacht. Das ist
wollte ich gerade fragen, aha. Regiemäßig, ja, hast ja. du da irgendwas? Ich habe deine Stories gesehen. Ich finde deine Stories übrigens immer so richtig schön artsy.
Was?
Ja. Du machst immer so richtig,
das
du bist
ist der
nicht
Preis
so,
für die Rede.
Leute, sondern so richtig, ich habe gefühlt ausgewählt halt so diese Bilder, nur das sind so richtig schöne Sneak Peeks, die du immer gibst.
Ach, das ist ja krass.
Ja, ich erinnere mich. Tatsächlich hört sich jetzt so richtig dumm an.
Krass ist nicht. Ich komme immer hier hin. Wann machen wir die nächste Folge?
Das war letztens irgendeine Story, die habe ich immer noch im Kopf, weil das schön war, dieses Bild. Da warst du an so einem, im Saal, im Zuschauersaal, an so einem Regiepult. Da hattest du so ein Polunder an und so. Da hast du nur so nach vorne geguckt und so. Weiß ich heute noch das Bild. Fand ich richtig schön. Kannst du mal posten. Aber ja. Passt wahrscheinlich nicht in dein Feed rein, ne? Sowas ist dann nur für die Story.
Ich dachte, das ist mein Feed. Das war, glaube ich, dann von Nürnberg, von der Regie.
Ja, ja, ja. Deswegen kam ich da gerade drauf. Ja. Unterbrochen. Was wolltest du erzählen?
Nee, was wolltest du fragen?
Ich habe nur regiemäßig habe ich was gesehen. Und da kamst du eben gerade drauf, dass
ja,
du
ich hab
da
also,
was gemacht hast.
Genau, ich habe also in Nürnberg, gerade am Staatstheater, war ich sozusagen ausführender Regisseur für die Produktion West Side Story, für eine Wiederaufnahme. Das ist eine Produktion, die gab es vor 5 Jahren und die musste jetzt wieder auf die Bühne gebracht werden mit einem komplett neuen Ensemble. Und die Regisseurin Melissa King konnte das leider nicht auf die Beine bringen. Und Melissa ist eine langjährige Mentorin von mir. Ich habe als Darsteller viel mit ihr gearbeitet und sie hat mich eben dann gefragt, kannst du das machen? Und sie war auch wirklich gar nicht anwesend sein bis zur Premiere. Und es war wirklich geil. Also ich habe bei ihr vor 10 Jahren auch Toni selber gespielt in West Side Story.
Ja.
In St. Gallen. Also ich kenne auch West Side Story in- und auswendig. Und Melissa weiß, dass ich so ein bisschen Regieideen und Ambitionen habe und auch sehr gerne, wie wir schon gemerkt haben, irgendwie nachdenke über die Sachen, die ich mache. Und will immer so ein bisschen mich da so supporten, das mal so zu machen, und hat mir dann wirklich diese Chance gegeben. Und es war für mich eine total geile Erfahrung, ne? Weil ich eben da auch gemerkt habe, es ist möglich, sagt man, es ist möglich, man kann ohne Machtgefälle und in einem guten Ton zusammen auf Augenhöhe arbeiten. Und es ist ganz klar, natürlich habe ich da sozusagen die Entscheidungsmacht in dem Sinne. Natürlich muss es einen geben, der die Sachen entscheidet. Aber ich fand es so, so toll, inspirierend für mich. Ich hatte natürlich so viele, habe das zum ersten Mal gemacht. Ich wusste nicht, wie reagieren die Leute auf mich, wie reagieren die KollegInnen, die mich eigentlich als Darsteller kennen, dass ich das jetzt mache und so eine namhafte Regisseurin ersetze sozusagen. Und es war aber wirklich toll, weil alle haben so mitgezogen. Und es war für mich auch so inspirierend, die Leute arbeiten zu sehen und zu sehen, was die, also ich habe für mich auch als Darsteller super viel gelernt. Und das hat wirklich große, große, große Freude gemacht, muss ich sagen. Es war ein super anstrengender Monat. Ich habe 12 Stunden gearbeitet jeden Tag, bin um 9 ins Theater und um 11 abends raus auf allen Vieren und habe dann noch bis 2 Uhr Notes geschrieben und so wenig geschlafen und so.
Wow.
Ja, es war wirklich krass. Aber oder noch krasser für meine Kollegin LK Nadera, die die Choreografie gemacht hat, weil du weißt, dass Soy natürlich mega krass choreografiert ist. Und ja, aber es war für mich wirklich eine sehr erfüllende Arbeit, muss ich sagen, und sehr kreativ auch. Das war wirklich, ja, was, wo ich sage, das möchte ich nochmal machen. Und vielleicht auch mal eine eigene Inszenierung.
Das wäre schön.
Ja.
Ja. Lädst mich ein, irgendwann.
Ja, klar.
Ja, klar.
Wir können ja mal überlegen, was wir hier auf der Bühne machen. Let's talk about it. Aber du hast ja schon gesagt, dass es ein bisschen
schwierig.
Schwierig ist.
Halt mit Eigenproduktion. Aber wir haben halt keine Werkstätten.
Ja, da verstehe ich
meistens. Das ist dann halt. Wann spielst du das nächste Mal Anastasia?
Nur noch einmal. Ich glaube am 28. März. Das ist in einem Monat. Etwas mehr als einen Monat.
Stimmt. Ja. Wie hat es dir gefallen?
Anastasia?
Ja.
Ich liebe die Musik, ich liebe dieses Orchester. Ich hatte da wirklich, fand das ganz, ganz toll, da musikalisch hier so zu arbeiten. Und diese, das ist wirklich in Bielefeld wirklich geil, dass man da Bill Murter, der die Sachen alle umarrangiert hat, beziehungsweise für großes Orchester arrangiert hat. Wir hatten ja ein größeres Orchester als am Broadway und in Stuttgart. Das war wirklich super, super toll. Und die KollegInnen waren wirklich toll. Ich war so unglaublich.
Grüße gehen raus an Nikolai Brucker.
Genau, an Nikolai Brucker und an Lara Hofmann und alle anderen. Und das war wirklich eine tolle Zeit hier. Ich mochte es auch in Bielefeld. Ich habe es irgendwie.
Ist schön, ne?
Es ist irgendwie schön. Ich habe es genossen. Ich mag das so, wenn man rausgeht. Und ich habe auch hier sehr stadtnah gewohnt. Wenn man hier rausgeht und hat alles zur Hand sozusagen.
Hand, ja.
Und es war auch eine sehr tolle, es war einfach eine angenehme Probenzeit auch. Und das ist irgendwie auch mit Janja Nius, die einen sehr tollen Ton auch hat, zu arbeiten und so. Das hat dann schon, als die Regie geführt hat und so. Und das war sehr, sehr, sehr nett alles.
Ich fand es gar nicht so krass doll Disney.
Überhaupt.
Das fand ich richtig schön.
Mhm.
Es gab einen richtigen Disney-Moment. Ich war mit einer Kollegin aus London da und habe es gesehen. Und habe dann auch erzählt, ich so, guck, der Andreas, der kommt demnächst zu Garderobengespräche. Und den Nikolai, den kenne ich ja auch schon aus Produktion. Und die Betty Vermeulen auch.
Mhm.
Und dann haben wir gesehen. Und ganz am Ende, im zweiten Akt, es ist leider so ein bisschen länger her, deswegen kann ich es nur noch so ein ganz klein bisschen
beschreiben. Du meinst den Kuss auf den Bling.
An der Treppe, ganz zum Schluss, glaube ich.
Wo wir uns küssen.
Ich weiß es nicht, ob es der... Bestimmt. Ja, war bestimmt die Kussszene. Das war Disney.
Ja.
Und meine Kollegin aus London dreht sich um und sagt so...
There you go.
He is a Disney Prince. That was Disney. Und ich so, ja, das war wirklich Disney. Das war richtig, richtig schön. Wollte ich nur noch sagen, persönlich.
Ja, das ist gut. Nehme ich ja auch mal an. Danke.
Andreas, wann bist du das nächste Mal auf der Bühne schauspielerisch unterwegs, außer Anastasia? Also was steht jetzt danach noch so an?
Wie gesagt, ich bin sehr, sehr froh, mal so ein sehr freies Jahr vor mir liegen zu haben. Ich habe noch keine fixen Pläne für Theater tatsächlich und werde jetzt erstmal ein bisschen Pause machen. Das ist mir gerade auch ganz recht. Und werde mich sehr viel um meine eigene Musik kümmern.
Mhm.
Und dann alles, was immer irgendwie ansteht. Ich habe auch irgendwie, natürlich fürs Drehen bin ich auch immer verfügbar dann und so. Das ist ja auch so eine Sache, die nur entstehen kann, wenn man frei hat und so. Und ja, hab über ein, zwei Sachen schon gesprochen für Theater und so. Und da muss man aber jetzt mal schauen, was daraus wird. Aber ich bin da immer sehr, tatsächlich immer wirklich sehr entspannt. Also
und
auch
ich glaube
geworden.
Auch sehr offen.
Ja, sehr offen.
Ne? Also egal, wer was anfragt,
ja.
Hauptsache du hast Bock drauf.
Ich muss erst mal Bock drauf haben und dann kann man über alles reden, muss ich sagen. Also es muss immer irgendwas geben, was mich kickt. Es darf nie nur, das habe ich für mich gelernt, es darf nie nur die Vernunft sein, weil sonst werde ich echt unglücklich.
Ja, klar. Schauen wir mal, was wird.
Schauen wir mal, was wird.
Andreas, ich danke dir für deine Zeit.
Ich danke dir auch.
Und
war sehr, sehr nett hier.
Ja, ja, ja. Vielleicht, du bist jederzeit eingeladen in Bielefeld.
Wir machen heute den Abend, ja?
Ja.
Wir reden. Wir machen das für den Solo-Abend.
Hauptsache, du bist nicht so teuer.
Da reden wir drüber. Da kann ich jetzt hier am Podcast nichts zu sagen. Aber ich glaube, wir finden eine Einigung.
Alles klar.
Ich glaube,
mehr
gibt's Wege.
So.
Keine Sorge. Tschüss.